Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Heute im Zweierpack mit Shanley Anwar
und Till Opitz. Und wir haben ein paar Eine Stunde Liebe Highlights des Jahres mitgebracht. In 2017 ist viel passiert. Es gibt die Ehe für alle. Im Sommer, ziemlich plötzlich, kam die.
3, 2, 1.
Ehe für alle!
Ja, weniger feierlich. Das Thema sexuelle Übergriffe. Wir schauen auf die große MeToo-Debatte. Was hat sich seitdem in Amerika getan? Aber auch eine Geschichte aus Deutschland, was eine junge Frau für Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hat. Das hören wir heute.
Und es geht noch um Trennung und um eine besondere Form der Schönheits-OP bei Frauen, das Verkleinern der Schamlippen.
Und wir gehen der Frage nach, welche Folgen hat das Aufwachsen mit Pornos für unsere Beziehungen? Sind Männer dadurch geprägt und übersexualisiert?
Willkommen zum winterlichen Best-of.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Frauen haben geredet, endlich. Der Hashtag MeToo hat die letzten Monate ganz klar geprägt. In Deutschland, in den USA und vielen anderen Ländern ist die große Zahl sexueller Übergriffe und sexistischer Vorfälle sichtbar geworden. Frauen haben gesagt, mich hat das auch getroffen.
Marie, die hat so einen sexuellen Übergriff erlebt, in der Bahn durch einen fremden Mann. Die Studentin, die kämpft auf Instagram gegen Sexismus und ihre Geschichte hat sie mir erzählt.
Ja, als ich 18 war, vor 4 Jahren, ich saß in der Straßenbahn nachts und war mit Freunden unterwegs und bin eingeschlafen in der Bahn und die anderen auch. Und als ich wach wurde, ein Mann hatte sich neben mich gesetzt und seine Hand in meiner Hose und mich angefasst. Und
also du bist wach geworden, du hast gemerkt, dass da ist gerade passiert, war das ein Schock? Wie
ja,
war der Moment?
Also ich bin davon aufgewacht, dass ich feste angefasst wurde. Also
du hast gesagt, du bist in der Bahn eingeschlafen, warst mit Freunden feiern vorher und konnten deine Freunde dir denn irgendwie helfen in der Situation?
Hätten sie helfen können, wir haben aber geschlafen, ja.
Wie ist es dann weitergegangen, als du wach geworden bist? Konntest du diesen fiesen Typen wegdrücken? Was ist dann passiert?
Nee, also ich war total geschockt. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Mein Kopf hat irgendwie gerauscht. Ich habe versucht, dann so mit dem Ellbogen mich so ein bisschen zu wehren. Und daraufhin hat er mich nur wohlwollend angelächelt, was ich ziemlich verstörend fand und immer noch finde. Und dieses Bild werde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Letztendlich habe ich es dann geschafft, einen Freund, der auf der anderen Seite neben mir saß, mit dem Ellbogen so zu stupsen, dass er wach wurde, woraufhin sich der Mann Ende 40 zurückgezogen hat. Also nicht, dass er aufgestanden und gegangen wäre, sondern er hat sich dann einfach die Hand zurückgenommen, ja.
Habt ihr an die Polizei gerufen oder wie ging es dann weiter?
Nee, ich stand unter Schock und hab's erstmal verdrängt und nicht an mich rangelassen. Ich war einfach überfordert.
Das heißt, ihr seid dann irgendwann ausgestiegen, der Mann auch?
Nee, der ist sitzen geblieben. Wir sind ausgestiegen und nach Hause gefahren.
Du warst mit Freunden unterwegs, sagst du, ne, in der Gruppe. Konntest du mit denen überhaupt darüber reden oder wie war das für dich?
Nee, also ich konnte nicht mal richtig denken und also reden auch nicht. Also ich habe nichts gesagt und die haben das auch nicht mitbekommen dann. Also
du hast jetzt fast 4 Jahre dann auch das erstmal verdrängt, ne? Was hat dieser Übergriff damals in der Straßenbahn, was hat der mit dir gemacht?
Ich habe große Ängste entwickelt. Da ich das so extrem verdrängt hatte, habe ich das nicht verarbeiten können und eine unspezifische dissoziative Störung entwickelt, dass ich nicht mehr so gut Dinge unternehmen konnte. Ja, vor ein paar Monaten hat sich die Erinnerung einen Weg zurückgebahnt. Ist alles wieder sehr präsent geworden und seitdem habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, ständiges Aufflackern von Bildern und Gefühlen und Vermeidungsverhalten, Ängste, bin oft schreckhaft und dünnhäutig.
Hast du dann irgendwann gesagt, so, ich muss dieses Schwein noch anzeigen oder irgendwas tun?
Ja, da habe ich drüber nachgedacht, aber mich nicht so ganz, ja, nicht so sehr in der Lage dazu gefühlt und auch, es ist einfach eine Weile her und ich traue meiner Erinnerung jetzt auch nicht bei dem Gesicht, dass ich auch nicht denke, dass ich das identifizieren könnte.
Es ist für alle mit schrecklichen Folgen verbunden. Warum passieren überhaupt solche Übergriffe? Warum gibt es sexuelle Gewalt?
Ja, ich glaube, da geht es einfach um Macht. Also jemanden, der schwächer ist, zu demütigen oder zu benutzen, es hängt auch viel mit Frustration zusammen. Und ja, man sucht sich dann vielleicht einen Weg irgendwie, sich stärker zu fühlen oder sich zu beweisen und keine Ahnung, was da vorgeht.
Glaubst du, dass wir noch eine Gesellschaft erleben, in der Sexismus Geschichte ist, also kein Thema mehr?
Puh, nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass ich was tun kann, vor allem wenn man jetzt mal über Aufklärung nachdenkt. So viele Frauen, die oder auch Männer, die glauben, total aufgeklärt zu sein, wissen so wenig über ihren Körper und über Sexualität.
Also würdest du auch sagen, fehlende Aufklärung, wenig Körperbewusstsein, wenig Reflexion über die eigenen Rollenbilder, das sozusagen erleichtert sexuelle Gewalt oder führt eher dahin?
Ja, die Erziehung und die Aufklärung sind da ganz wichtige Punkte.
Und Marie klärt auf, mit ihrem Instagram-Account kämpft sie heute gegen Sexismus und sexuelle Gewalt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Er war über Jahrzehnte übergriffig, hat Dutzende Frauen belästigt und genötigt. Auch wegen Vergewaltigung wird gegen Harvey Weinstein ermittelt. Im Oktober hat die New York Times mit ihren Enthüllungen über den Filmproduzenten alles ins Rollen gebracht.
Seitdem haben sehr viele Frauen ausgepackt, auch Männer übrigens, die von Männern belästigt wurden, zum Beispiel von Kevin Spacey. Ich habe unsere LA-Korrespondentin Nicole Markwald gefragt, welche Folgen der Skandal bis jetzt eigentlich konkret hatte.
Na, ganz konkret haben seitdem etliche Männer ihren Job verloren, darunter sehr bekannte Männer, also zum Beispiel der Fernsehmoderator Matt Lauer, der Moderator Charlie Rose, wirklich so eine Institution hier im US-Fernsehen, der Komiker Louis C.K., der Regisseur Brad Ratner, der Politiker Al Franken, also ein ehemaliger Komiker, der bei Saturday Night Live mitgespielt hat. Das sind jetzt nur einige der bekanntesten Namen, aber dieser Fall Harvey Weinstein und sein Missbrauch von vielen Frauen über Jahrzehnte hat wirklich weite Kreise gezogen.
Das heißt, die Enthüllungen, die momentan ja jeden Tag noch dazukommen, sozusagen, glaubst du, werden weitergehen?
Absolut. Also mir geht es wirklich so, dass ich jeden Tag was Neues lese und da geht es schon längst nicht mehr nur um Hollywood. Gerade erst ist ein langer Artikel in der New York Times erschienen über Frauen, die in Fabriken des Autoherstellers Ford arbeiten. Also, dass man jetzt mal den Blick auch auf Frauen im Mittelstand, in der Mittelschicht richtet, also die in Produktionsunternehmen arbeiten und jetzt nicht im Fancy Hollywood. Es gibt Aufklärungskommissionen, zum Beispiel im Kongress hier in Kalifornien, auch im Kongress in Washington. Also da ist das Ende noch lange nicht erreicht.
Also würdest du schon sagen, das hat in den USA schon zu mehr Awareness gesorgt in Sachen Übergriffen? Oder ist das, meinst du, trotzdem nur in einem bestimmten Bereich?
Nein, ich glaube wirklich, dass es insgesamt eine Debatte angestoßen hat und sich wirklich viele fragen, worum geht's hier, wie gehen wir damit um? Also bis hin zu der Frage, was wird eigentlich als sexueller Missbrauch oder sexuelle Belästigung definiert? Kann eine in den Augen eines Mannes harmlose Flirterei von der Frau anders interpretiert werden? Und was heißt das eigentlich für unseren Umgang miteinander? Also dürfen wir jetzt auf Arbeit nicht mehr flirtig miteinander reden, weil man Angst haben muss, dass das falsch interpretiert werden kann. Viele Männer sind auch in sich gegangen und haben sich gefragt, war das eigentlich alles okay, was ich in der Vergangenheit gemacht habe? Also es gab einen offenen Brief vom Filmemacher Morgan Spurlock, der hat Super Size Me gemacht, falls ihr euch erinnern könnt, also diese Hamburger-Diät. Und der hat ein Schreiben veröffentlicht, in dem er beschrieb, wie schäbig er sich teilweise verhalten habe, dass er bislang noch jede Partnerin betrogen hat. Er ist quasi die Flucht nach vorn angetreten, aber auch das hat ihm nicht geholfen und er musste seinen Posten räumen. Aber ich glaube, bei ganz vielen hat das was ausgelöst, bei Frauen, die sich zurückerinnern und denken so, Moment mal, war das eigentlich okay, was damals passiert ist? Und auch bei Männern, die sich so fragen, habe ich mich eigentlich immer richtig verhalten? Und selbst wenn ich mich richtig verhalten habe, habe ich was gesagt, wenn andere Männer sich nicht richtig verhalten haben? Also diese Gedanken, glaube ich, die gab es vorher nicht.
Mhm. Hast du auch den Eindruck, dass so ein bisschen diese Kultur, die da ja auch hintersteht in Hollywood, dass man irgendwie doch das ein Stück weit auch irgendwo toleriert hat oder zumindest weggeguckt hat, dass die jetzt wirklich ernsthaft auch in Frage gestellt wird?
Ja klar, absolut. Also es kann ja nicht sein, dass eine Frau oder auch ein Mann Angst um seine Karriere haben muss, weil er einen Vorgesetzten sexuell nicht befriedigen möchte. So lief das ja zum Teil. Und es ist natürlich schockierend, die Zahl derjenigen, die im konkreten Fall Harvey Weinstein, etwas gewusst oder zumindest geahnt haben mussten, die es ja ermöglicht haben, dass dieser Missbrauch so stattfinden kann. Die Anwälte, die Schweigegeld ausgezahlt haben oder Verträge vereinbart haben, dass Stillschweigen bewahrt werden muss und den Mund gehalten haben. Die Assistenten, die junge Schauspielerinnen zu ihm gebracht haben und danach die verstörten Frauen ins Taxi gesetzt haben. Also es gab ja da jede Menge Leute, die was geahnt haben müssen, die nichts gesagt haben. Und ich glaube, das ist mit das Schockierendste an diesen Enthüllungen.
Mhm. Viele Opfer haben auch eben, du hast es gerade angesprochen, von Schweigegeldbericht, das sie bekommen haben. Warum glaubst du, haben sich dann doch so viele Menschen dann auch eingelassen, zu sagen, ich nehme Geld und rede nicht?
Ich glaube, das war ganz klar aus der Position heraus, dass sie gar keine andere Wahl haben. Also ich habe wirklich viele Opferinterviews gehört, erst gestern wieder mit einer Frau, die der BBC ein langes Interview gegeben hat. Sie war Assistentin für Harvey Weinstein und sie hat mitbekommen, dass eine Kollegin von ihm belästigt wurde und hat ihn zur Rede gestellt. Und das Ganze spitzte sich dann dahingehend zu, dass sie gegangen ist oder gehen musste und sagt, sie hat alles probiert und am Ende lief es darauf hinaus, dass es nur über Geld funktionierte, dass ein Stillschweige-Agreement aufgesetzt wurde, sie, ich glaube, $125.000 bekommen hat. Und sie sagt, sie hat alles daran gesetzt, dass er irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird, dass in den Verhandlungen mit den Anwälten zum Beispiel hat sie vorgeschlagen, sie möchte, dass er zu einem Therapeuten geht und sie möchte bei der ersten Therapiesitzung dabei sein, um sicherzugehen, dass er wirklich dieses Problem anspricht. Und dazu ist es nie gekommen, weil sie sagte, die Anwälte haben geblockt, wo es nur ging. Und in vielen Fällen gab es für die Frauen keine andere Wahl.
Gab es auch bestimmte Rahmenbedingungen, die das ermöglicht haben, dass jemand eben wie Weinstein offenbar mehr als 40 Jahre, mehr als 50 Frauen so mies behandeln konnte?
Ja, hier in den USA ist der Schutz von Angestellten viel, viel geringer ausgeprägt, als wir das aus Europa kennen. In der Regel geht es darum, dass die Firmen ihren guten Ruf bewahren wollen und alles daran setzen. Und wenn es Unstimmigkeiten oder Vorfälle gibt und Menschen sich entscheiden, die Firma zu verlassen, werden in der Regel, schon wenn sie anfangen dort zu arbeiten und auch wenn sie wieder gehen, diese sogenannten Non-Disclosure Agreements abgeschlossen. Also Vereinbarungen, dass über die Zeit Stillschweigen bewahrt wird. Und diese Verträge, die haben dazu geführt, dass die Leute nichts sagen konnten. Sie haben sich dazu verpflichtet, ihren Mund zu halten. Und einige haben ja damit dann jetzt auch gebrochen, haben gesagt, egal ob ich vor Gericht gezerrt werde, weil ich den Mund aufmache, ich halte es nicht mehr aus.
Glaubst du, dass sich da vielleicht auch rechtlich etwas ändert? Das politische Klima in den USA, zumindest unter US-Präsident Trump, gegen den es ja selber auch gewisse Vorwürfe gibt, ist ja sicherlich nicht gerade förderlich.
Ja, das fällt mir tatsächlich auch schwer, mir vorzustellen, dass das unter seiner Präsidentschaft tatsächlich passiert. Wenn, dann müsste das auf Bundesstaatenebene geschehen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt ein bundesweites Gesetz geben könnte. Das fällt mir schwer. Aber wo wir gerade über Trump sprechen, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn ihm die Vorwürfe nichts anhaben können, dass er zum Beispiel nie dafür zur Rechenschaft gezogen wird, hat die Wut darüber, ja, und die Hilflosigkeit über sein Verhalten, also dass er Frauen eingeschüchtert hat, dominiert hat, arrogant aufgetreten ist und sie begrapscht hat. Dieses Verhalten von Trump und wie er damit umgegangen ist, hat die Wut vieler Frauen so sehr befeuert, dass sie gesagt haben, Schluss damit. Ich persönlich glaube, Me Too hätte es ohne Trump in der Form nicht gegeben und das ist ja dann auch wieder was Positives, wenn man es so bewerten möchte.
Nicole Markwald über den Weinstein-Skandal und die Me Too-Debatte. Sie sagt, da ist in den USA wirklich eine ernstzunehmende Debatte entstanden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Eine meiner liebsten Sendungen. Ich hatte es vorher nicht gedacht, war dieses Jahr die, in der es um Intimoperationen bei Frauen ging. Konkret Schamlippenverkleinerung.
Und das ist mittlerweile eine der beliebtesten Schönheits-OPs in Deutschland. Wirklich unter den Top 10 sogar.
Ja, wir haben das zum Anlass genommen, genauer hinzuschauen. Da geht es um die inneren Schamlippen bei Frauen. Die sehen ja bei manchen Frauen so ein bisschen wie Schmetterlingsflügelchen aus. Die ragen dann so über die äußeren Schamlippen drüber. Und da gibt es eigentlich gar keine richtigen Normalwerte, wie das auszusehen hat. Wie lang sieht zum Beispiel so eine Schamlippe im Durchschnitt aus oder wie sollte sie aussehen? Das ist bei jeder Frau eigentlich individuell anders.
Du hattest da eine junge Frau in deiner Sendung, Lena, die war nicht zufrieden mit ihren Schamlippen.
Ja, die hat über ihre Motivation erzählt, warum sie die Schamlippen hat verkleinern lassen. Damit gehört Lena zu den ja rund 7000 Frauen, die das jedes Jahr in Deutschland so machen. Es gibt da verschiedene Zahlen zu der Anzahl der Patientinnen.
Meistens geht es da ja um ästhetische Gründe, warum Frauen so eine OP überhaupt machen. Den Eingriff müssen sie in jedem Fall aus der eigenen Tasche zahlen. Die Krankenkasse übernimmt nichts.
Die Operation kostet etwa 1500 bis 3000 Euro.
Über diese Zahlen haben wir gesprochen und über Erkenntnisse aus der Forschung, unter anderem auch mit einer Soziologin, die sich mit der Website der Anbieter solcher OPs beschäftigt hat.
Anna-Katharina Messmer hat das für ihre Doktorarbeit gemacht und ich habe sie gefragt, wie präsentieren sich denn die Ärzte, die solche OPs anbieten im Netz?
Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil die sich sehr stark als Berater und sozusagen neutrale Consultants in Szene setzen. Also die Selbsterzählung, die diese Anbieterinnen und Anbieter von Intimchirurgie im Netz von sich entwerfen, sind Erzählungen von, es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die unglücklich und unzufrieden mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer Sexualität sind und die kommen zu uns und wir beraten sie dann ganz neutral und ergebnisoffen darüber, welche Eingriffsmöglichkeiten es gibt, wie man ihre Probleme behandeln kann und natürlich auch darüber, wie sie sich das angemessen finanzieren können. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Finanzierungsangeboten, die es am Ende möglich machen, sich eine Vaginalverengung oder Schamlippenverkleinerung auf Raten zu kaufen, wie beispielsweise ein Sofa oder ein Fernseher.
Du hast das Wort Problem angesprochen. Ist das etwas, was in der Erzählung oft vorkommt?
Natürlich. Man muss ganz klar sehen, Anbieter von ästhetisch-plastischer Chirurgie sind in erster Linie nicht klassische Ärztinnen, die Krankheiten heilen, sondern es sind Anbieter von medizinischen Dienstleistungen, die genauso erworben werden können wie andere Dienstleistungen auch. Und dazu gehört natürlich in der Werbeerzählung immer, dass man erstmal ein ganz konkretes Problem konstruiert oder schafft, für das man dann selber eben die Lösung verkauft. Und natürlich werden auf diesen Websites Probleme in Szene gesetzt, die immer so erzählt werden, als wäre das ein generelles Problem. Also der weibliche Körper erscheint immer per se und natürlich defizitär. Er ist immer Schwankungen im Lebensverlauf unterworfen, Geburten sind gefährlich, sexuelle Erfahrungen sind irgendwie gefährlich. Also so das ganze Leben verändert den Körper und das wird aber nicht als sozusagen normaler Prozess beschrieben, sondern eben als Problem, das am Ende dazu führt, dass so zumindest die Erzählung, fast alle Frauen immer an ihrem Körper leiden und Intimchirurgie liefert dafür eine Lösung.
So heilsbringermäßig. Also genau. Klingt sehr nach einer Verkaufsstrategie, den weiblichen Klar. Körper immer wieder negativ darzustellen.
Also es gibt auf diesen Websites keine Erzählungen von sozusagen Empowerment oder Selbstermächtigung, die etwas zu tun hat, damit den eigenen Körper als so wie er ist, zu akzeptieren, sondern das sind Erzählungen, die schon sehr stark auch feministischen Rhetoriken folgen. Also da tauchen so Sätze auf wie, deine Biologie ist nicht dein Schicksal, du bist nicht auf deinen Körper zurückgeworfen, du kannst dich aktiv deines Körpers ermächtigen. Also das sind ja durchaus sehr feministische Rhetoriken, die aber eingebettet sind eben in eine Werbung, die am Ende natürlich verkaufen möchte, dass man Hand und Skalpell an die eigene Vulva oder die eigene Vagina anlegen lässt von einem Experten.
Aber das ist ja besonders perfide. So die Feministin, die sich jetzt noch selbst optimieren soll.
Genau. Also es erinnert natürlich durchaus, so beschreibt das beispielsweise die Soziologin Paula Irene Wille, es erinnert durchaus so an den Spruch der zweiten Frauenbewegung in den 70ern, mein Bauch gehört mir und jetzt heißt es eben, meine Vulva gehört mir oder deine Vulva gehört dir und deswegen kannst du sie natürlich auch beliebig chirurgisch verändern lassen.
Die Soziologin Anna-Katharina Messmer über die Internetseiten von Schönheitschirurginnen und Chirurgen, die solche Schamlippenverkleinerungen anbieten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Oralsex, Analsex oder Gruppensex. Das Netz ist ja voller Sexvideos in allen möglichen Spielarten. De facto alles frei verfügbar und ohne Jugendschutz. Aber was macht das Ganze eigentlich mit uns? Welche Folgen hat das Aufwachsen mit Pornos für unsere Beziehungen?
Der Sexualpsychologe Christoph Ahlers, der hat sich mit dieser Frage näher beschäftigt. Ich habe ihn dieses Jahr in seiner psychotherapeutischen Praxis in Berlin getroffen und ich habe ihn gefragt, ob es denn jetzt wirklich eine Generation Porno gibt?
Meines Erachtens ja. Geburtsjahrgang 1990 und später ist die erste Generation von Personen, die primär mit multimedialer Internetpornografie sozialisiert und sexualisiert wurden. Warum? Weil die in die Pubertät kamen, als Breitbanddatenverbindungen erstmals bevölkerungsweit vorhanden waren. Früher war Pornografie überwiegend ja als VHS-Videokassetten in den hinteren Räumen von Videotheken ausleihbar.
Was hat das jetzt für Auswirkungen? Kann man wissenschaftlich überhaupt schon sagen, das ist ja noch ein neues Phänomen, dass wir haben Zugriff von allem, von Anal- bis Point-of-View-Videos auf dem Smartphone, auf den Rechner, was das mit uns, ja, jungen Menschen oder auch mit anderen jungen Menschen macht?
Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns klar machen müssen, dass Pornografie keine Abbildung menschlicher Sexualität ist, sondern eine fiktionale Darstellung sexueller Interaktion, die eine supranormale sexuelle Stimulation bewirkt. Das ist der entscheidende Punkt.
Also es ist eine extreme Stimulation, die eigentlich im normalen Leben so nicht zu kriegen ist.
So ist es. Ja, das heißt, das Reizpotenzial von dieser expliziten Form der sexuellen Darstellung unterscheidet sich durch die real erfahrbaren Möglichkeiten, die wir haben. Dadurch, dass es um eine explizite Fokussierung auf Genitalien und sexuelle Handlungen geht, bekommt der Zuschauer oder Konsument Perspektiven, Einblicke und Detailvergrößerungen, die er selbst in seinen eigenen sexuellen Begegnungen gar nicht einnehmen oder haben kann. Und dieser Umstand, der ist relevant für die Frage, was macht das mit den Menschen? Denn diese fiktionale Qualität wird in der Regel nicht dechiffriert von den Konsumenten. Das bedeutet, wo bei Science Fiction oder Crime Fiction die Leute wissen, da fliegen gar keine Untertassen und Raumschiffe auf andere Planeten, da misslingt genau dieser Dechiffrierungsprozess beim Konsum von expliziten sexuellen Darstellungen. Warum misslingt der? Weil wir es mit einer starken emotionalen Beteiligung zu tun haben. Das Thema Sexualität interessiert und fasziniert fast alle Menschen. Gleichzeitig haben fast alle Menschen diesbezüglich auch Unsicherheiten und Fragen. Die sind da irritierbar. Und das Ganze wird überlagert noch von einer maximalen sexuellen Erregung. Das führt dazu, dass rationale Reflexionsprozesse tendenziell ausbleiben und von dieser enormen Stimulation überlagert werden, mit speziellen Praktiken und Stellungen und Handlungen unbewusst, also nicht reflektiert, Modellcharakter annehmen kann und das besonders, wo vielleicht Jugendliche dadurch den Eindruck gewinnen, so geht geiler Sex und so muss man das wollen, können, bringen, drauf haben, um in sexueller Hinsicht gut anzukommen und gut drauf zu sein.
Aber mit welchen Fragestellungen kommen dann Leute zu Ihnen in die Praxis?
Also die unmittelbaren Auswirkungen in der sexualpsychologischen Sprechstunde sind die, dass erstmal wir mit Paaren konfrontiert sind, bei denen nicht mehr wie früher im Klischee der Mann immer Sex will und die Frau immer nie. Also das war so früher so ein Klassiker in der Sexualberatung. Und das dreht sich in den letzten Jahren hin zu immer mehr Paaren, bei denen die Frau sehr wohl mit ihrem Mann schlafen will, aber der Mann nicht mit ihr. Und dann kommen diese Männer häufig auf Druck ihrer Frauen aber dann doch erstmal alleine und präsentieren sich mit selbst verliehenen Internetdiagnosen. Sexsucht, Pornosucht, Online-Sucht und so weiter und so fort. Und was stellt sich heraus bei klinischer Betrachtung? Dass die Männer sich in ihren Beziehungen überfordert fühlen. Und zwar auf der Beziehungsebene überfordert, nicht sexuell. Und die Männer berichten, bei mir war das so, ich bin, seit ich denken kann, seit der Pubertät spätestens, morgens und abends hole ich mir einen runter zu Online-Pornografie. Ich hatte das Tablet immer unter dem Kopfkissen. Und das, was ich da abrufen kann, ist einfach und explizit, ist irgendwie auch geiler als das, was ich real erleben kann. Vor allem der Bildschirm will nichts von mir. Da kann ich mit mir machen, was ich will, ohne dass Anforderungen an mich gerichtet werden. Und das Ganze mit Kopfhörer ist multimedial. Das heißt, das stimuliert in einer Weise, die mich nicht in so kriegt, wenn ich mit meiner Freundin oder meiner Frau selbst schlafe.
Sie haben in Ihrem letzten Buch aber auch einen Fall geschildert, dass dann auch Männer sich Dinge wünschen, spannende Dinge wünschen, die sie eben dann aus der Pornografie kennen.
Richtig, daran erkennen wir schon die potenzielle Problematik, die entsteht, wenn ich Fiktion mit Realität vergleiche. Dass die jungen Männer sagen, die Art und Weise, wie ich in Pornos sehe, wie Frauen Männern einen blasen und wollen, dass ins Gesicht gespritzt wird und zu Analverkehr auffordern und das ganze bitchy Behavior, das macht mich total an und das kriege ich als mit meiner Freundin überhaupt nicht. Die will mit mir kuscheln und schmusen und dann auch vielleicht mit mir schlafen, aber weder schreit die dann rum, noch kriegt die multiple Orgasmen, noch squirtet die. Das ist alles irgendwie so gemäßigt und ich merke, ich muss in meinem Kopf mir die Pornobilder aufrufen, um richtig geil zu werden, um einen hochzukriegen und um kommen zu können.
Aber es gibt auch Hilfe und wie so eine Therapie aussieht, hat uns Alas auch erzählt. Das könnt ihr noch hören unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Das war die Sendung vom 23. Juni.
Und dazu, wie uns Pornos beeinflussen, sind einige spannende Forschungsprojekte gestartet. Das ist bestimmt ein Thema, das uns im neuen Jahr noch öfter beschäftigen wird.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jetzt kommen wir zu unserem ja wahrscheinlich ungewöhnlichsten Liebestagebuch, zumindest in diesem Jahr. Jede Woche hören wir ja Geschichten aus eurem Liebes- oder Sexleben.
Aber in einer Folge, da war eine junge Frau dabei, die noch sehr am Anfang steht, was das Ausleben ihrer Sexualität angeht oder das Beziehung haben.
Die Rede ist von Zakine, 22. Sie ist vor 2 Jahren mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Die Familie kommt ursprünglich aus Afghanistan.
Und Zakine hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Jennifer von Marsow erzählt, was sie über Liebe so denkt.
Liebe ist schön, aber ich habe keine Erfahrungen damit. Ich hatte noch nie einen Freund, weil bei uns gibt es nicht sowas und das ist wirklich tabu. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, aber ich bin in Iran aufgewachsen und ich habe dort ein Jahr Biochemie studiert. Fast 2 Jahre bin ich in Deutschland und ich studiere an der Goethe-Universität. Ich möchte eigentlich Karriere machen. Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann möchte ich auch promovieren und in eine internationale Firma arbeiten. Ich möchte die neuen Medikamente erfinden und die anderen kranken Leute helfen. Ich muss nicht heiraten. Ich denke, über Heirat nicht eigentlich. Bis jetzt habe ich gar keine Freunde und ich denke auch über das wirklich bis jetzt nicht. Ich bin sehr beschäftigt, ich musste Deutsch lernen und mein Studium weitermachen. Und meine Situation ist ganz anders als die andere, wirklich. Eigentlich, ich weiß es nicht, was ist die Liebe. Und ich kann nicht vorstellen, meine Freunde sagen, ja, wir lieben uns, wir möchten bis Ewigkeit zusammenbleiben, aber nach 2 Jahren, sie streiten und haben sich getrennt. Und dann ist mir, ich verstehe nicht, was ist die Liebe? Ich komme eigentlich aus einer religiösen Familie. Hier ist eine andere Gesellschaft und dort ist ganz eine andere Gesellschaft. Hier ja, sie sind einfach zusammen, sie küssen und niemand sagt, was haben sie, sie sind verheiratet oder nein. Aber in Iran zum Beispiel, wenn du mit einem Junge auf der Straße bist, dann kommt die Polizei und fragt, was ist ihre Beziehung? Zum Beispiel, es ist verboten, dass ein fremde Mann mit einer fremden Frau zusammen sein, dann vielleicht sagen, ja, wir sind zum Beispiel Cousin, das ist mein Cousin, das ist meine Cousine. Du musst beweisen, du musst Ausweis zeigen, ja, das ist meine Cousine und das ist mein Cousin. Eigentlich, ich komme aus einer Familie, einer Umgebung oder Gesellschaft, die Frauen haben nur das gehört, dass sie müssen heiraten, Kinder kriegen und zu Hause bleiben als Hausfrau. Und sagen, ja, okay, und manche sind wirklich unzufrieden, aber sie haben Kinder und sie haben keine andere Möglichkeit und sie müssen bis Ende des Lebens mit dem Mann bleiben. Ich meine, die Frauen und Männer müssen das gleiche Recht haben und nicht, man muss so oben sein und Frau muss unten sein. Es ist ganz unfair. Zum Beispiel, ich habe viele Biografien von Marie Curie gelesen, dann habe ich gesagt, guck mal, sie waren auch sehr einfache Leute und sie haben studiert und sie haben etwas gefunden und sie bleiben immer im History, im Buch und sowas. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch ein einfacher Mensch, aber warum kann ich nicht das machen? Sie hat sich in einen französischen Mann verliebt und sie hat geheiratet, sie hatte auch Kinder und der Mann war auch in dieser Richtung, in dieser Chemie und Physik. Sie waren beide zusammen und sie waren ein tolles Paar, wirklich, eigentlich. Ja, geht das vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich kann noch nicht die Liebe einfach bestellen. Das ist nicht eine Kaffeetasse oder sowas. Das, ja, ich möchte meine Liebe so sein. Das kommt einfach. Ich habe einmal von Freunden gefragt, ja, was meinst du, was ist die Liebe? Sie hat gesagt, ja, es kommt nur unerwartet. Du kannst es erwarten oder du kannst rechnen, wann kommt. Aber das kommt einfach.
Naja, es ist schon so eine Art Gebrauchsanleitung zum Schlussmachen, die der Schweizer Autor Thomas Meyer geschrieben hat. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Trennt euch, im Sommer 2017 erschienen.
Meyers Meinung nach passen 4 von 5 Paaren nicht zusammen und sollten lieber getrennte Wege gehen.
Okay.
Ist aber keine wissenschaftlich fundierte Recherche, sondern so sein Eindruck. Und wie ist Thomas Meyer dann auf diese Trennungsquote so gekommen? Das war die erste Frage an den 42 Jahre alten Schweizer.
Diese 4 von 5, das ist nicht berechnet, sondern gefühlt. Ich sehe viele Paare, die sich zwar zugetan sind, die einander mögen, vielleicht sogar lieben, aber nicht verstehen. Also die haben total unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Weltsichten, unterschiedliche Wertsysteme, vor allem unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an die Beziehung. Und deswegen entstehen ja dann die Probleme. Und das ist ungeachtet dessen, ob man sich mag. Das führt dann halt einfach zu diesem Missmut und dieser Depression, kann man sagen. Und das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte.
Jetzt hast du ein paar der Punkte schon aufgezählt, die deiner Meinung nach da sein müssen, damit es in der Beziehung passt. Ich zähle nochmal alle 7 Punkte auf. Humor, Intelligenz, Wertvorstellungen, Lebensumstände und Ziele, persönliche Reife, Sexualität und das Beziehungsmotiv nennst du in deinem Buch. Und es ist ja so, dass es viele Beziehungen gibt, wo das meiste davon vielleicht zumindest am Anfang relativ stimmt. Und dann Dinge wie sexuelles Verlangen oder die Lebensziele verändern sich ja phasenweise nochmal. Wie ist das? Soll man dann direkt alles andere, was doch passt, über Bord werfen und davon ablassen?
Zwei Antworten dazu. Erstens glaube ich nicht, dass am Anfang alles passt und dann plötzlich nicht mehr, sondern ich glaube, man ist am Anfang sehr geblendet von der Freude über den anderen Menschen und seinen Körper und die Gefühle, die da entstehen. Und man glaubt dann, es passe. Man glaubt, man habe einen ähnlichen Humor und eine ähnliche Einstellung und so weiter. Das ist etwas, was hormonell gesteuert ist, denke ich vor allem. Das hat noch nichts damit zu tun, dass man sich tatsächlich ähnlich ist und in der Folge auch einig. Und was du auch angesprochen hast, nämlich dass das sexuelle Verlangen abnimmt, ja, das tut's, wenn man sich sehr nahe ist, wenn man nie die Gelegenheit hat, sich zu vermissen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, nämlich da geht's dann darum, wie halte ich die Sexualität aufrecht in einer langjährigen Beziehung. Und das ist ein wirklich ganz anderes Thema als das, worum es hier in diesem Buch geht, nämlich um die Frage, passen wir zusammen wirklich, ja oder nein? Und ich habe mit diesen 7 Aspekten versucht, diese Frage des Passens einzugrenzen. Der wichtigste scheint mir ist das Beziehungsmotiv, nämlich was erwarte ich von dieser Beziehung, wie möchte ich sie gestalten, auch was sind die Ängste geheimeren Bedürfnisse, die ich so mit mir rumtrage. Es gibt ja viele Menschen, die von einem Partner hauptsächlich erwarten, dass er ihnen die Einsamkeit vertreibt oder ihre Selbstunsicherheit heilt. Und
was ist daran falsch?
Dort wird es dann schwierig. Ja, falsch, ich würde da nicht von falsch sprechen, sondern davon zum einen, dass in meinen Augen eine Beziehung nicht funktionieren kann, wenn einer der beiden psychische und emotionale Probleme hat, die er nicht gelöst hat, sondern die er auf den Partner ablädt und projiziert. Und zum anderen geht es wirklich nur um die Frage, passt das? Wollen beide das Gleiche von der Beziehung? Also wenn einer findet, mein Partner muss mich glücklich machen und der andere findet, es ist meine Aufgabe, einen Partner glücklich zu machen, dann passen die ganz gut zusammen. Das heißt nicht, dass das eine Beziehung ist, wie ich sie haben möchte oder von der ich glaube, dass sie den Leuten gut tut, sondern die beiden funktionieren miteinander.
Thomas Meyer, der ist der Meinung, dass Liebe allein in der Beziehung nicht reicht, damit Paare zusammenbleiben. Wichtiger ist seiner Meinung nach, kompatibel zu sein, nach dem Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern.
Und Thomas fordert, dass man zu Beginn einer neuen Beziehung ein ganz ehrliches Gespräch führen sollte und da dann auch offen über die eigenen schlechten Seiten erzählen sollte. So hat er es wohl bei seiner neuen Freundin von einem halben Jahr auch gemacht.
Ist auch keine schlechte Idee, ne? So ehrlich sein, reden ist immer gut. Wir jedenfalls, wir trennen uns nicht von euch. Wir danken euch ganz herzlich fürs liebevolle Lauschen und freuen uns auf 2018 mit euch.
Und wenn ihr Kritik, Lob, Liebesbriefe oder Themenwünsche habt, schreibt uns. Wir freuen uns. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.